Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ein organisches Leiden, Bronchiektasen, schien meinem Leben wenig Chancen zu geben. Umso stärker war Leben während bei mir der Drang zum Normalen, zur, wenn auch begrenzten Gesundheit.
Das war Karl Jaspers. Am Dienstag war der 50. Todestag dieses Philosophen und Psychiaters. Wir erinnern an ihn. Außerdem Lehrerausbildung gut, Weiterbildung mangelhaft. Aktuelle Ergebnisse der Bildungsforschung. Europa vor den Wahlen. Vorurteile, Stimmungsmache und Radikalisierung. Und zum Schluss die Kulturen des Reparierens und die Wegwerfgesellschaft. Die Musik kommt heute vom Oma Klein Trio und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Beginnen aber wollen wir mit den sogenannten Stolpersteinen. Das sind kleine Messingplatten auf dem Gehweg vor Hauseingängen in der Form eines kleinen Pflastersteins und darauf der Name eines NS-Opfers, das in diesem Haus wohnte. Es ist ein Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Den ersten Stolperstein verlegte er vor dem Kölner Rathaus am 16. Dezember 1992, dem 50. Jahrestag des Befehls Heinrich Himmlers zur Deportation der Sinti und Roma. Inzwischen gibt es mehr als 70.000 Stolpersteine in 24 Ländern. Das Projekt ist dennoch alles andere als unumstritten. Für manche ist es ein Stein des Anstoßes in jeder Hinsicht. Ende vergangener Woche fand in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand eine Tagung zum Stolperstein-Projekt statt. Andreas Beckmann berichtet.
Heute wird ein Stolperstein für die Familie Meyer-Hanow verlegt.
Es ist zum Ritual geworden, wenn Gunter Demnig, der Mann mit dem großen grauen Hut und Erfinder der Stolpersteine, mal wieder eine 10x10 cm kleine Messingtafel im Boden festklopft. Auf der sind stets 5 Zeilen Text eingraviert. Der beginnt mit »Hier wohnte«, dann folgen der Name und das Geburtsjahr des Opfers, das Datum der Deportation und wenn bekannt auch das des Todes und ein Hinweis, warum dieser Mensch von den Nationalsozialisten verfolgt wurde. 70.000 Stolpersteine liegen mittlerweile und bilden Europas größtes dezentrales Denkmal. Ungeplant begonnen hatte sein Aufbau vor 27 Jahren, als Gunter Demnig, damals noch illegal, in Köln den ersten Stein verlegte, berichtet der Historiker Harald Schmid von der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten.
Subversiv war auch, wie plötzlich Opfererinnerung in die Innenstädte kommt. Vor die Häuser, wo sie gewohnt haben, häufig arisierte Häuser und häufig gab es Widerstand von den Personen, die über Arisierung die Häuser bekommen haben. Und solche Elemente waren am Anfang Teil des Projekts.
Viele Deutsche verschanzten sich auch in den 90er Jahren noch gerne hinter der Ausrede, von den NS-Verbrechen nichts gewusst zu haben. Aber Stolpersteine zeigen, die Opfer waren Nachbarn. Jeder, der nicht wegsehen wollte, musste ihr Verschwinden bemerken. Wer heute hinsieht, muss sich vor den Opfern verbeugen, um die 5 Zeilen lesen zu können. Aber wer das nicht will, kann einen Stolperstein auch übersehen. Man könne buchstäblich darüber hinwegtrampeln, moniert die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch. Infolge ihrer Intervention werden in der bayerischen Hauptstadt keine Steine verlegt. Aber es gibt auch Stimmen aus dem Zentralrat der Juden, die die Aktion befürworten. Welche Wirkung die Stolpersteine auslösen, ist noch weitgehend unerforscht, betont Harald Schmid.
Wir können gar nicht sagen, worin genau die Wirkung besteht, außer der quantitativen Dimension, außer der geografischen Ausdehnung, außer den Hunderten und über 1000 Initiativen, die sie gegründet haben, aus einer sechsstelligen Zahl von Menschen, die aktiviert wurden, allein in Deutschland durch diese Stolpersteinverlegungen und Projekte.
Oft sind es Schulklassen, die die Geschichte der Opfer recherchieren. Gedenken wird so individualisiert und damit nachfühlbar. Es tut auch den Nachfahren der Opfer gut, wenn ihre Verwandten so aus der anonymen Masse der Verfolgten herausgehoben werden, erzählt Andrea Hammel, Dozentin für deutsche Geschichte an der Aberystwyth University in Wales.
Meine Forschungen haben eindeutig gezeigt, dass die Mitglieder der Second Generation, also die Kinder oder auch die Enkel der Überlebenden oder der Opfer, dass die Stolpersteine sehr wichtig finden. weil es wie ein Puzzleteil ist für ihre Familiengeschichte, weil es doch irgendwie eine Manifestierung von etwas ist, eine Namenslegung, etwas physisch Präsentes, was die Familiengeschichte irgendwie bezeugt.
Die Hinterbliebenen möchten aber gern vor einer Stolpersteinverlegung gefragt werden.
Manche Leute googeln einfach mal den Namen ihrer Eltern oder Großeltern und finden so die Stolpersteine. Ungefähr die Hälfte der Berichte, die ich gelesen habe von der Second Generation, die war nicht dabei, als die Stolpersteine verlegt wurden. Und da gibt es natürlich schon Leute, die sehr enttäuscht sind, die gerne dabei gewesen wären.
Wenn niemand sie vorher kontaktiert, haben manche das Gefühl, ihre Verwandten könnten ein zweites Mal benutzt und zum Opfer gemacht werden.
Für wen ist dieses Projekt? Da gibt es durchaus auch Leute, die sagen, es ist einfach nur, damit die Deutschen irgendwie mit ihrer Schuld zurechtkommen können. Und manche Leute sind da durchaus kritisch. Aber besonders, wenn es persönliche Involvierung von Stolperstein-Initiatoren gibt, die die Leute ja dann auch manchmal betreuen, wenn die Städte besuchen und sich die Stolpersteine ihrer Verwandten angucken, das finden die meisten Leute sehr gut.
In 24 Ländern liegen mittlerweile Stolpersteine. Manchmal geht die Erinnerung über Opfer des Nationalsozialismus hinaus. Die Initiative Die letzte Adresse etwa bringt in Russland, der Ukraine und Tschechien kleine Tafeln für Opfer des Stalinismus an. Kritiker sprechen deshalb schon von einer inflationären Form des Gedenkens. Andererseits funktioniert das Konzept ausgerechnet in einem Land nicht, das ganz besonders unter den Nationalsozialisten gelitten hat, in Polen, sagt Florian Peters vom Deutschen Institut für Zeitgeschichte.
Es gibt so einen gewissen Vorbehalt dagegen, dass man ein Konzept, das eigentlich aus dem Land der Täter kommt, in das Land der Tatorte verpflanzt.
Polen, ergänzt Florian Peters, hat eine der beeindruckendsten Gedenkstättenlandschaften der Welt. In ihrem Zentrum steht Auschwitz. Dort wird vor allem an die jüdischen Opfer erinnert, andernorts auch an die vielen nichtjüdischen Polen, die aus rassistischen Motiven von der Besatzungsmacht ermordet oder zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppt wurden. Stolpersteine gibt es im ganzen Land aber nur 20. Die konzentrieren sich auf Wrocław, das frühere Breslau, und auf Swubice, das bis 1945 Teil von Frankfurt an der Oder war. Die Initiative ging meist von Kindern und Enkeln ermordeter Juden aus, die die Idee aus Westeuropa kannten. In Polen lösen sie damit Befremden aus.
Die Erinnerung an den Holocaust ist in Polen natürlich sehr stark bisher auf die Orte des Verbrechens konzentriert, also die ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager. Und in dem Moment, wo man die Erinnerung auf die Wohnorte fokussiert, dann rückt man den Fokus natürlich ein Stück weit hin zu dem Leben vor dem Holocaust, auf den Ort und das Haus, das ehemalige Eigentum der Ermordeten, das natürlich in vielen Fällen dann anschließend von Polen angeeignet wurde. Und das sind in der Tat unangenehme Fragen, mit denen man sich in Polen bisher zumindest nicht so gerne auseinandersetzt.
Wer waren die Täter, wer die Profiteure und wer hat teilnahmslos zugesehen? Diese Fragen beantworten Stolpersteine nicht, weder in Polen noch in Deutschland oder anderswo. Deshalb bleibt ihre aufklärerische Wirkung begrenzt, kritisiert Harald Schmid von der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten.
Gibt es eigentlich eine Bildungsidee, die verbunden ist mit den Stolpersteinen? Was lernen wir aus den 5 Zeilen auf dieser Messingplatte des Stolpersteins?
Stolpersteine erleichtern die Identifikation mit den Opfern. So motivieren sie vor allem Jugendliche, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Sie erlauben es aber auch dem Betrachter, der Frage auszuweichen, wie weit die eigenen Landsleute oder Nachbarn, vielleicht sogar die eigenen Eltern oder Großeltern, in die Verbrechen verstrickt waren. Genau in dieser Mischung liegt für viele Historiker der Grund, warum sie so erfolgreich sind und im Mainstream der Erinnerungskultur ankommen konnten.
Stolpersteine des Anstoßes. Von einer Tagung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand berichtete Andreas Beckmann. Zu Lebzeiten war der Philosoph Karl Jaspers einer der führenden Köpfe und der einflussreichsten Intellektuellen der jungen Bundesrepublik. Damals war der am 23. Februar 1883 geborene Oldenburger bereits über 60 Jahre alt und hatte ein bewegtes Leben hinter sich. Seine philosophischen Schriften wurden auch von einem breiten Publikum gelesen. Sein Buch »Wohin treibt die Bundesrepublik« wurde ein Bestseller. Er war ein populärer, aber kein einfacher Philosoph, der sich immer wieder öffentlich zu politischen Themen äußerte. Eine seiner prominentesten Schülerinnen war Hannah Arendt. Am Dienstag war der 50. Todestag von Karl Jaspers. Eine Würdigung von Felicitas Böselager.
Weil es die Leidenschaft zur Helle selbst ist, die seine Existenz geprägt hat, konnte es kommen, dass er in der Dunkelheit wie ein Licht war, das aus einer verborgenen Helle leuchtete. Nun, dass ein Mensch unantastbar, unversuchbar, unbeirrbar sein kann, hat etwas Hinreißendes.
Sagte Hannah Arendt 1958 in ihrer Laudatio auf Karl Jaspers anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Bevor Karl Jaspers nach 1945 so etwas wie der philosophische Star der deutschen Nachkriegszeit wurde, war sein Leben geprägt von Ausgrenzung. Schon als Kind wurde er durch eine Krankheit zum Außenseiter.
Ein organisches Leiden, Bronchiektasen, schien meinem Leben wenig Chancen zu geben. Umso stärker war Leben während bei mir der Drang zum Normalen, zur, wenn auch begrenzten Gesundheit.
Beschreibt er selbst die Folgen seiner Krankheit. Er konnte nicht, wie die anderen Kinder, Fußball spielen und draußen herumtollen. Die Erfahrung, nicht dazuzugehören, habe sein Denken geprägt, sagt Matthias Bormuth, Vorstand der Karl-Jaspers-Gesellschaft in Oldenburg.
Und er selber hat diese Außenseiterposition nicht nur im Körperlichen gesehen, sondern auch schon in der Schulzeit, so beschreibt er damals, bewusst von den Privilegien abgesehen, die man ihm als einem großbürgerlichen Sohn an der Schule zugestehen wollte. Ich gehöre zu keiner Vereinigung, Verbindung, ich stehe für mich.
Jaspers glaubt, dass er wegen seiner Krankheit einem Philosophiestudium nicht gewachsen sei. Er studiert Medizin in Heidelberg, wird Psychiater. Schließlich gelangt er in den Kreis Max Webers und wird doch Philosoph. Gemeinsam mit Martin Heidegger wird er einer der bekanntesten deutschen Existenzphilosophen seiner Zeit. Ein zentraler Begriff seiner Philosophie ist die Grenzsituation.
Jaspers sagt, es gibt Situationen wie Krankheit, Leiden, Tod, Schuld, die den Menschen sozusagen in eine Situation versetzen, in der geläufige Muster seines Denkens, Wertens, Urteilens außer Kraft gesetzt sind. Auch Liebe als Positivum ist eine Situation nach Jaspers, die normale, gewöhnliche Kriterien nicht mehr angemessen erscheinen lässt, um sie bewältigen zu können, um sie verstehen zu können. Und in dieser Lage, so Jaspers, ist ein Philosophieren notwendig, was sich von gewöhnlichen tradierten Formen des Nachdenkens, des Glaubens, des Meinens ein Stück löst und den Mut hat, selbst ein Urteil zu fällen.
In der NS-Zeit wird Jaspers erneut zum Außenseiter. Seine Frau ist Jüdin, sie leben in der ständigen Gefahr, deportiert zu werden. Außerdem wird Jaspers zwangspensioniert, darf ab 1938 nicht mehr als Philosoph publizieren. Er wird in eine innere Emigration getrieben. Das habe die Elemente seiner Philosophie lebenswirklich werden lassen, sagt Bormuth.
In einer Weise, wie er es vielleicht nie gedacht hat. Er denkt schon in der Philosophie 31, 32 über den Selbstmord nach, über die Möglichkeit, in einer würdelosen Situation als Einzelner diese Entscheidung zum Selbstmord treffen zu können. Und diese Situation ist eine, die als ehemaliger Psychiater so zu denken ganz außergewöhnlich ist. Und Jaspers hat in diesem Sinne tatsächlich das politische Leben als eine Grenzsituation erfahren, die ihm abnötigt, zumindest im Extremfalle diese Entscheidung treffen zu können, die durch nichts anderes als durch die eigene Person gedeckt war.
Nur weil die US Army Heidelberg rechtzeitig erreicht, werden seine Frau und er nicht deportiert. Nach dem Krieg ist Jaspers einer der wenigen, die unverdächtig waren, mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht zu haben. Er hilft, die Universität in Heidelberg wieder aufzubauen und mischt sich fortan in politische Diskurse ein. Er konfrontiert die Öffentlichkeit mit der Schuldfrage, hofft auf einen Neubeginn in Deutschland, wollte
seine Mitbürger, Mitbürgerinnen dazu anzuhalten, zu überlegen, wie waren wir, auch wenn wir nicht aktiv involviert waren, auch als passiv Duldende in einer gewissen Weise moralisch und metaphysisch für das, was im Namen Deutschlands geschehen war, verantwortlich.
Enttäuscht über den ausbleibenden Neuanfang zieht er schließlich mit seiner Frau nach Basel. Nach dem Krieg nimmt er außerdem wieder Kontakt zu seiner Schülerin Hannah Arendt auf. Jaspers sei für Arendt eine Vaterfigur gewesen und sie für ihn eine Mischung aus Freundin und Schülerin, sagt die Journalistin Franziska Augstein.
Beide haben eine Art von expressiver Philosophie vertreten. Die bedeutete, dass man nicht immer über viele Jahrzehnte hinweg konsistent blieb. Meinung wechseln, Meinung ändern war erlaubt, weil man sich auch ein bisschen danach orientiert hat, wie das jeweilige Zeitgeschehen war. Das ist philosophisch nicht so gut. Also ich glaube, Immanuel Kant wäre da nicht einverstanden gewesen, aber das machte genau diese beiden zu sehr menschlichen Philosophen. Die haben sich jeweils so geäußert, dass die Leute, die ad hoc das gelesen haben, was sie gerade publiziert haben, verstehen könnten, weil sie nicht auf dem Zeitgeist schwammen, sondern den Zeitgeist durchdrangen.
Und sich einmischten ins politische Geschehen. Jaspers war überall präsent, im Radio, im Fernsehen, in den großen Tageszeitungen und Magazinen. Trotzdem ist er heute weniger bekannt als seine Schülerin Hannah Arendt, deren Schriften gerade besonders en vogue sind.
Er hat weniger prägnant journalistisch geschrieben als Hannah Arendt. Und seine Themen waren auch nicht so fokussiert auf Ideen, die uns heutzutage noch beschäftigen. Auch die nationalsozialistische Schuld ist ja noch etwas, worüber eigentlich jeder Jugendliche nachdenken sollte. Und Jaspers Erwägungen waren dann auch sehr viel philosophischer. Und seine Ängste, die Bundesrepublik könne eine Diktatur werden, die sind einfach inzwischen antiquiert.
Nichtsdestotrotz gäbe es auch heute wieder Themen von Jaspers, die man erörtern könne, sagt Augstein. Die Rolle der Parteien in einer Demokratie zum Beispiel. Dazu gehört auch die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen.
Er wollte, dass die Menschen, mit denen er zu tun hatte, frei denken. Und wenn er helfen konnte, dieses Freidenken ihnen ein bisschen beizubringen, sie zu ermutigen, so viel zu lesen, so viel nachzudenken, dass sie dann selber denken können, dann fand er, ist seine Mission im Leben erfüllt. Und das ist bewundernswert. Es ist nämlich auch sehr bescheiden.
Karl Jaspers starb am 26. Februar 1969. An den Psychiater und Philosophen erinnerte Felicitas Böselager. Mehr als 1000 Bildungsforscher trafen sich in dieser Woche in Köln zur Jahrestagung der Gesellschaft für empirische Bildungsforschung. Die Wissenschaftler tauschten sich über die neuesten Forschungsergebnisse zum Lernen und Lehren aus. Sie diskutierten, wie die Schule auf aktuelle Herausforderungen der Wissensgesellschaft reagieren sollte, was die unterschiedlichen Staaten voneinander lernen können und inwieweit Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung Eingang in die Bildungspolitik finden können, Dörte Hinrichs berichtet.
Spätestens seit dem PISA-Schock vor 20 Jahren, als in der internationalen Vergleichsstudie herauskam, dass die Leistungen der deutschen Schüler nur mittelmäßig waren, hat die empirische Bildungsforschung an Gewicht gewonnen. Andreas Schleicher, internationaler Koordinator der PISA-Studien, war aus Paris angereist, wo er bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, das Direktorat für Bildung leitet. Bei der Eröffnung des Kölner Gipfels der Bildungsforscher kam er zu einer gemischten Leistungsbilanz.
Es hat sich in Deutschland ja viel getan. Wenn Sie überlegen, Ganztagsschule in Deutschland, das war eine Konsequenz aus der ersten PISA-Studie, auch die frühe Förderung, Kindergarten, Vorschule, verbindliche Bildungsstandards, das sind gute Beispiele, wo sich in Deutschland sehr viel getan hat aufgrund der Bildungsforschung. Also man muss ehrlich sagen, dass die Reformdynamik, die sich in den ersten Jahren nach PISA in Deutschland entwickelt hat, 2000 bis 2006, 2007, die ist im Wesentlichen zum Erliegen gekommen. Also es sind im Grunde seit diesen Jahren wenig Leistungsverbesserungen erkennbar.
Immer noch haben Kinder aus sozial schwächerem Umfeld geringere Bildungschancen. Und immer noch wird zu viel Wert auf die Reproduktion von Wissen gelegt. Das können im Zeitalter der Digitalisierung zunehmend Algorithmen leisten. Deshalb sind andere Fähigkeiten gefragt. Schüler sollten lernen, Wissen zu hinterfragen. Lehrer, die Offenheit für Neues stärken und Raum für Experimente und kreative Lösungen schaffen. Auch die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen werde immer wichtiger, so Schleicher. Genauso wie die Arbeit im Team.
Was den internationalen Vergleich so spannend macht, ist, dass man sieht, welche verschiedenen Ansätze Länder verfolgen. Finnland zum Beispiel ist ganz zu einem integrierenden, fächerübergreifenden Lehrplan übergegangen. Dort lernen Schüler problemorientiert, fächerübergreifend. Die Frage ist, wie Schüler lernen im Team und wie Lehrkräfte eben auch stärker teamorientiert über die Fächergrenzen hinweg Projekte und Lehrinhalte entwickeln. Das sehen wir eigentlich in den Ländern, die heute am weitesten vorne sind.
Früh Leistungsdefizite und Ressourcen zu erkennen, auch Schüler mit Migrationshintergrund gezielt zu fördern, das gelingt zum Beispiel besonders gut in Kanada, wo auch viele Lehrkräfte selber Migranten sind. Die Lehrerausbildung an den deutschen Universitäten sei zwar recht gut, es hapere aber an der Weiterbildung, so der PISA-Forscher. Außerhalb des Klassenverbandes haben Lehrer wenig Zeit, ihre eigene Profession weiterzuentwickeln und auch Ergebnisse der Bildungsforschung in die Praxis zu integrieren.
Da investieren viele Länder deutlich mehr, in Singapur 100 Stunden pro Lehrer pro Jahr an Weiterentwicklung, Weiterbildung, meistens in den Schulen. Dort ist es selbstverständlich, dass sie einmal in der Woche eine Klasse sich anschauen von einer anderen Lehrkraft, dann gemeinsam an Unterrichtskonzepten arbeiten. Ich glaube, diese Arbeit im Team ist wichtig.
Wie aber gelangen die Erkenntnisse der empirischen Bildungsforschung in den Unterrichtsalltag? Um diesen Transfer bemüht sich Annika Dieri von der TU München. Sie promoviert im Projekt Clearinghouse-Unterricht, das im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung vom BMBF gefördert wird. Das Clearinghouse-Projekt versucht gezielt, Bildungsstudien zu sichten und zu sortieren, um sie zum Beispiel für die in der Lehrerausbildung Tätigen zur Verfügung zu stellen.
Wie sieht eigentlich der aktuelle Forschungsstand aus? Was gibt die Forschung her zum Thema effektiven Unterricht? Und wir sammeln es und wir wollen es aufbereiten. Wir strukturieren das zu den einzelnen Themen und wir legen auch Kriterien fest, nach denen diese Forschung beurteilt werden kann. Wie differenziert sind die Ergebnisse dargestellt? Wie substanziell sind diese Effekte, die rausgefunden werden? Und dann auch, welchen Mehrwert liefert diese Studie?
Ein Angebot, das gut ankommt, wie eine anschließende Befragung der Nutzer ergeben hat. Die Erkenntnisse bleiben nicht im Elfenbeinturm. Ob die Umsetzung aber gelingt, hängt auch von den Ressourcen der Schulen und des Lehrerpersonals ab. Wie aber sehen Bildungsforscher selbst ihre Rolle? Diese Frage beschäftigt Dr. Markus Riefling, Bildungsreferent in Ludwigshafen und Sprecher von Research Safari, einer freien Assoziation von Wissenschaftlern, die sich unentgeltlich in der sozialwissenschaftlichen Diskursforschung engagiert. Mit seinem Team hat er 202 Bildungsforscher befragt. 70 haben geantwortet.
Ein Ergebnis, das wir sehr interessant fanden, war, dass wir sozusagen eine Zuschreibung von Bildungsforschung in Bezug auf bildungspolitische Debatten feststellen konnten, die recht stark vorhanden ist bei Doktorandinnen und Doktoranden, nämlich dass Bildungsforschung öffentliche Debatten über Bildungspolitik anleiten sollte und auch pädagogische Praxis darüber letztlich beeinflussen soll.
Möglicherweise sind Professoren, die Erfahrungen in politischen Gremien gesammelt haben, da etwas desillusionierter und glauben weniger an ihre Einflussmöglichkeiten. Dabei gibt es bei vielen von ihnen schon den Wunsch nach Gestaltung. Der Bildungsforscher Dr. Frederik de Moll von der Uni Luxemburg.
Zugleich ist es geradezu eine Bürde vielleicht auch für viele Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher, dass sie in öffentlichen Debatten, im öffentlichen Diskurs über Bildung so stark zum Teil konnotiert werden als Messias oder als Papst. Jürgen Baumert wird häufig als PISA-Papst nur noch dargestellt. Und bei John Hattie war es dann sogar der Rockstar, der in der FAZ angerufen wurde, der Rockstar der Pädagogik. Und das ist natürlich auch eine Bürde, mit der man erstmal umgehen muss als Bildungsforscher, dem gerecht zu werden. Und das ist gerade, wenn man selber weiß, wie umstritten Forschungsergebnisse sind und teilweise auch, wie gering die Reichweite, dann ist das natürlich schwierig, sozusagen dazwischen auch permanent zu vermitteln. Die Lust des öffentlichen Diskurses an ganz klaren Aussagen, die Grundschule ist gescheitert, nur die Gemeinschaftsschule wird für Chancengleichheit sorgen und so weiter, die ist sozusagen sehr stark vorhanden und dem immer zu begegnen, das ist gar nicht so leicht.
Von der Jahrestagung der Gesellschaft für empirische Bildungsforschung berichtete Dörte Hinrichs. Bis zur Europawahl Ende Mai sind es nur noch 3 Monate. Allgemein wird vermutet, dass rechtskonservative und rechtspopulistische Parteien enorme Zugewinne für sich verbuchen dürften. Das ist besonders bemerkenswert deshalb, weil diese Parteien Europa eigentlich den Rücken kehren wollen. Für sie ist Europa ein Feindbild. Das ist keine rein deutsche Tendenz, sondern das ist eine europaweite, eine internationale Tendenz, die sehr viel mit Stimmungen zu tun hat. Die Befürchtungen sind groß, dass es bei dem bevorstehenden Europawahlkampf nicht um Argumente, sondern um Stimmungsmache gehen wird. Am Dienstag fand dazu in Hannover eine internationale Konferenz mit Politologen und Psychologen statt. Alexander Budde berichtet.
Hier sind wir auf der Startseite. Wir gehen auf Spielen. Und jetzt spricht der Computer mit uns. Von Falschmeldungen bis hin zum Chaos. Wie böse bist du?
Einfach mal die Axt anlegen. Im Kampf gegen die Desinformation setzt Arvin Cross auf die spielerische Erfahrung. Die gelernte Biologin arbeitet als Projektleiterin für die Initiative Wissenschaft im Dialog. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Zeiten großer Gereiztheit den gesellschaftlichen Austausch auch über kontroverse Themen der Forschung zu stärken. Auf der Tagung in Hannover zückt sie ihr Mobiltelefon, öffnet die Applikation für Bad News. Wissenschaft im Dialog lässt das Online-Spiel gerade in 10 europäische Sprachen übersetzen. Entwickelt hat es der Partner DROG, eine Nichtregierungsorganisation aus den Niederlanden. Bei diesem Baukasten geht es darum, mit möglichst haarsträubenden Falschmeldungen so viele Empfänger wie möglich zu erreichen. Doch Vorsicht, wer zu offenbar lügt, der verliert mit seiner Glaubwürdigkeit am Ende auch das Spiel.
Und da soll man diese verschiedenen Techniken verwenden, wie so emotionalisierende Sprache. Also es gibt diese verschiedenen Methoden, um die Leute zu polarisieren und eine emotionale Reaktion zu bekommen.
Feindbild Europa. In den meisten Mitgliedsländern machen autoritäre und europafeindliche Gruppierungen Stimmung gegen den sogenannten Superstaat. Fernab jeglicher Lebenswelt, so das Narrativ, sei die Brüsseler Elite an fast allem schuld. An überbordender Bürokratie und regulatorischer Gängelung, an der Öffnung der Grenzen für Migranten aus fremden Kulturen, vor allem aber am Verlust nationaler Identitäten und Selbstbestimmung. Politische Beobachter prognostizieren, dass der autoritäre Rechtspopulismus abermals gestärkt aus der Europawahl im Mai hervorgehen wird. Die Psychologin Helen Landmann erforscht an der Fernuniversität Hagen, auf welchen psychologischen Mechanismen von Hass, Vorurteilen und Radikalisierung solche Wahlerfolge beruhen. Landmann sagt, dass Populisten in ihren Kampagnen Bedürfnisse ansprechen, die gerade besonders präsent sind.
Das ist zum einen so ein Bedürfnis nach dem eigenen Selbstwert. Das führt einfach manchmal dazu, dass dann andere Gruppen abgewertet werden, um den eigenen Selbstwert auf Basis der eigenen Gruppenzugehörigkeit zu erhöhen. Da können aber andere Bedürfnisse auch noch dazu kommen, das Bedürfnis nach Anerkennung, wenn Menschen verbittert sind, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht das bekommen in ihrem Leben, was sie verdient haben. Gerade durch Geflüchtete in den letzten 2-3 Jahren hat einfach ein ganz starkes Bedrohungsgefühl zugenommen. Und das, denke ich, spielt da eine große Rolle.
Es geht dabei nur zum Teil um reale Konflikte, um knappe Ressourcen, sagt Landmann. Eine ebenso große Bedeutung haben moralische Emotionen. Sie dienen nicht allein dem Selbsterhalt, sondern kreisen auch um die Interessen anderer. Beispielhaft nennt sie den Ärger über Ungerechtigkeiten, unsere Fähigkeit zum Mitleid, aber auch diverse Gefühle des Bewegtseins. Auch Landmann bemüht den neuen Schlüsselbegriff Identität. Die Menschen protestieren, weil sie sich von Armut genauso bedroht sehen wie von Fremdheit. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán ist ein Meister des inszenierten Tabubruchs. Mit seinen Angriffen auf die EU-Kommission und ihre Migrationspolitik hätten sich Orbán und seine nationalkonservative Partei Fidesz in den letzten Jahren immer weiter radikalisiert, sagt Tamás Boros. Er ist Co-Direktor des Instituts Policy Solutions in Budapest, das der Sozialistischen Partei Ungarns nahesteht.
Ich denke, zum einen sind sie perfekt darin, die Gefühlslage in der Bevölkerung wahrzunehmen und diesen vermeintlichen Mehrheitswillen dann auch noch kompromisslos in die Tat umzusetzen. Und zugleich prägen sie die öffentliche Meinung, indem sie durch das sogenannte Framing die Aufmerksamkeit der Leute auf Themen wie die Migration lenken. Sie verbreiten gezielte Falschmeldungen und profitieren davon, dass sich die etablierten Parteien um diese Themen nicht gekümmert haben.
Politologe Borosz ist einer der Autoren im internationalen Forschungsprojekt Counter Strategies to Populism, die Foundation for European Progressive Studies, eine parteinahe Stiftung der Sozialdemokraten auf europäischer Ebene, stellt die Studie in Hannover vor. Zentrale Erkenntnis: Ungeachtet ihrer grundsätzlichen Zustimmung zur europäischen Integration fühlen sich mehr und mehr Menschen von der Politik verlassen. Ihr Verlangen nach Sicherheit ist größer als das nach Freiheit. Traumatisierend wirkt insbesondere der vermeintliche Kontrollverlust des Staates. Tamás Borosz.
Es gibt heute einen EU-weiten Trend, dass sich die Menschen der Nostalgie hingeben. Sie glauben, dass die 1980er und 90er Jahre eine goldene Ära in Europa waren. Stabilität, Verlässlichkeit, sichere Arbeit, Wachstum. Aber es gibt auch diese Sehnsucht nach nationaler Identität. Die Bedeutung des Nationalstaats als Garant sozialer Sicherheit nimmt zu. Die Menschen fordern Antworten auf die wachsende soziale Ungleichheit und manche glauben, die Populisten können ihnen solche bieten.
Alexander Sängerlaub arbeitet für die Stiftung Neue Verantwortung, eine Denkfabrik für Digitalthemen. Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler lobt die zaghaften Versuche der EU-Kommission, gesetzlich gegen Desinformation auf europäischer Ebene vorzugehen. Mehr Anstrengungen seien aber gefordert, um die Netzwerke zu regulieren.
Wenn wir alleine überlegen, wie wir im analogen Raum politische Werbung reguliert haben, im Fernsehen, warum ist das nicht bei Online-Werbung, die politisch ist, genauso? Da kann man auch den Plattformen viel mehr zur Leibe rücken und sie zwingen, bessere Standards einzuhalten.
Und der Computer sagt, du bist bestimmt wegen irgendwas frustriert, oder?
Zurück zum Computerspiel. Arwen Cross ist aufgerufen, ihren ersten Frust-Tweet zu posten.
Wollen wir sagen, dass die Regierung versagt hat? Oder dass die Lügenpresse die Fresse halten soll? Das veröffentlichen wir jetzt. Jetzt haben wir 25 Follower. Aber leider ist unsere Glaubwürdigkeit im Rotbereich.
Medienkompetenz, sagt Cross, ist generell der Schlüssel, wenn es darum geht, den Spielraum für sachliche Debatten zu erhalten. Das Spiel soll wie eine Impfung wirken.
Wir lassen die Schüler mit Desinformation spielen, sie lernen, wie es funktioniert und dann im echten Leben, wenn sie damit konfrontiert sind, können sie es erkennen und sie werden resistent dagegen.
Aus Hannover, Alexander Budde. Mein allererstes Auto war ein alter, klappriger Simca. Das kann ich hier so frank und frei erzählen, weil es diese Marke schon lange nicht mehr gibt. An drei Tagen der Woche lag ich unter dieser alten Kiste oder beugte mich über die geöffnete Motorhaube und schraubte und lernte so nebenbei, wie man Autos repariert. Schrauber, so nennt sich die Gilde der Autobastler, und die Bibel der Schrauber waren die Reparaturanleitungen aus der Reihe »So wird's gemacht«. Diese Bücher gibt's zwar heute auch noch, aber nur für Oldtimer, nicht für die aktuellen Fahrzeugtypen. Wenn ich die Motorhaube meines heutigen Autos öffne, sehe ich nur eine große schwarze Platte und kann nichts erkennen. Niemand repariert heutzutage sein Auto selbst. Dasselbe bei Computern. Es ist meist billiger, ein neues Gerät zu kaufen, das dann meist auch noch besser ist, als das alte zu reparieren. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Gleichzeitig reden wir davon, dass wir ressourcenschonend und nachhaltig wirtschaften wollen. Das spräche doch eigentlich dafür, Altes zu reparieren. Und reparieren ist durchaus eine Handwerkskunst. Die Kulturen des Reparierens und die Wegwerfgesellschaft. Ein Beitrag von Christian Vorberg.
Es ist noch wenig mehr als ein Jahrhundert her, dass Menschen gerade mal 400 Gegenstände ihr eigen nannten, wenn sie nicht zur Oberschicht zählten. Dazu gehörten unter anderem Mobiliar, Kleidung, Küchengeräte, Werkzeuge. Da Ersatz teuer war, mussten die Dinge gehegt, gepflegt und notfalls repariert werden. Die dazu erforderlichen handwerklichen Fertigkeiten waren vorhanden. Heute, so wird geschätzt, haben wir es mit 10.000 Gegenständen zu tun. Wer wollte diese Masse notfalls reparieren? Und wer könnte es noch? Nicht nur die Zahl der Dinge allein verstört. Es ist auch die Art, wie wir mit ihnen umgehen und die Geschwindigkeit, mit der wir sie auswechseln.
Unsere gesamte physische Umwelt wird in immer kürzeren Abständen ausgetauscht, eigentlich auch weggeworfen. Was immer es sein mag, wir haben eigentlich nur noch flüchtige Beziehungen zu den allermeisten Dingen, ja, die wir immer und immer wieder austauschen.
Der Soziologe Hartmut Rosa ist Professor in Jena und einer der Direktoren des Forschungskollegs Postwachstumsgesellschaften.
Eigentlich erfahren wir uns als ohnmächtig Dingen gegenüber. Das weiß jeder, der es mit elektrischen Geräten zu tun hat. Ein Handy, das nicht mehr funktioniert, bei dem eine App nicht mehr aufspringt oder wo das Betriebssystem irgendwie nicht geht, dem stehen wir vollständig machtlos gegenüber. Wir haben eigentlich keinerlei wirkliche Beziehung mehr zu diesen Dingern. Die stehen uns völlig fremd gegenüber.
Dabei begann gerade die technische Entwicklung spannend und kreativ. Alles schien und war auch offen. Das Radio zum Beispiel.
Das Radio kommt erst nach und nach in der Form eines Radios, wie wir es heute annehmen, nämlich mit einem Gehäuse auf den Markt. Am Anfang sind es Bauteile oder sie bauen einzelne Elemente, Draht, Batterie, Röhre und so weiter und so fort zusammen.
Die Historikerin Heike Weber hat eine Professur für Technik-Kulturwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie inne. Sie ist Mitherausgeberin des Buches Kulturen des Reparierens.
Das heißt, dieses Element des Bastelns ist für diese frühen technischen Konsumgüter enorm wichtig gewesen. Das ändert sich dann eben in dem Moment, wo Radios, Autos oder andere Dinge zu Massenkonsumwaren werden.
Aber auch da, in den 50er Jahren, konnte man sie noch gut reparieren.
Das ändert sich in dem Moment, wo zum Beispiel diese ersten Transistorradios im Plastikgehäuse aufkommen. Viele der Gehäuse sind dann eben später gar nicht mehr mit Schrauben produziert, sondern zusammengeklebt, weil sie das in der Massenproduktion natürlich dann billiger herstellen können.
Dafür bezahlt der Käufer weit weniger als früher. Jedoch bezahlt er zugleich den Ausschluss, mit aktiv eingreifen zu können, wenn das Radio nicht mehr spielt, außer beim Batteriewechseln. Aber selbst das ist heute vielfach in Frage gestellt. Sein Mitwirken hat sich fast ausschließlich auf den Gebrauch beschränkt. Und störte ihn das? Einige Menschen schon, denn so Hartmut Rosa.
Dieses Arbeiten an dem Gegenstand macht auch was mit mir. Die Art, wie wir mit der physischen Welt in Beziehung treten, ist eine andere und übrigens oft eine befriedigende, weil wir uns da als auch materiell selbstwirksam erleben. Nicht nur, weil ich Geld verdiene, bin ich selbstwirksam, sondern ich kriege dieses Ding wieder zum Laufen. Ich kenne seine Eigenheiten, auch seine Macken. Ich kann damit vielleicht spielen.
Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wuchs das Unbehagen, Dinge nur noch austauschen zu können. Die Wegwerfgesellschaft hatte sich etabliert, so Heike Weber.
Und das ist natürlich ein neuer Gedanke. Ein Radio zum Wegwerfen steht den Konsumgewohnheiten der damaligen Zeit doch noch sehr entgegen, weil Leute eher gewohnt sind, sie Dinge noch lange hüten, für diese Dinge sorgen, eben reparierend eingreifen.
Sie waren unter anderen Umständen herangewachsen, hatten den Mangel von Krieg und Nachkrieg erlebt, alte Leute sogar zweimal. Reparieren aus der Not heraus hatte Konjunktur. Ähnlich seien die Prozesse bei der Kleidung verlaufen, sagt Heike Derwans. Sie hat die Juniorprofessur Vermittlung materieller Kultur an der Uni Oldenburg inne. Bis zur Ära des Massenkonsums wurde über Jahrhunderte darauf geachtet, Kleidung solide zu fertigen und möglichst lange zu tragen.
Außer in den ganz hohen Gesellschaftsschichten, da hatten wir das schon immer, dass Kleidung der Mode nachgewechselt wurde. Aber in den anderen Gesellschaftsschichten ging es um Haltbarkeit und Langlebigkeit der Kleidungsstücke und da gehört dann Reparieren mit rein. Und dann haben wir aber diese spannende Verschiebung. Die oberen Schichten haben eher gestickt, die Frauen, als repariert. Und Mitte des 20. Jahrhunderts habe ich dann die Quellen gefunden, die sagen, dass man stolz darauf ist, dass es einem jetzt besser geht nach dem Krieg und man sich damit ja sozial auszeichnet, zu sagen, ich kann schon gar keinen Knopf mehr annähen, ich weiß gar nicht, wie das geht, das muss ich gar nicht können.
Mag sein, dass dieses zum Ausdruck gebrachte Gefühl der Befreiung ein wenig überzogen ist. Sie hat nämlich auch untersucht, ob es in Haushalten noch Nähkästchen gibt. Ja, es gibt sie. Die meisten waren allerdings von Kleinmöbel auf Schachtelgröße geschrumpft. Zudem...
Das muss nicht unbedingt heißen, dass die Leute, wenn sie zum Beispiel einen Stopfpilz haben, stopfen wie die Weltmeisterinnen. Stopfpilze habe ich sehr selten getroffen. Das meiste ist natürlich Nadel und Faden und noch eine Schere zu haben. Schon wenn wir das mit einem Nähkästchen aus der Mitte des letzten Jahrhunderts vergleichen, ist das eine ungemein reduzierte Ausstattung, die auf die letzten Tätigkeiten hinweisen, die man damit noch ausführen kann. Und das wäre zum Beispiel Knopf annähen.
Und doch kam und kommt es immer wieder dazu, dass vorrangig Frauen zu Nadel und Faden greifen. Von ausgemachten Konjunkturen mag Heike Derwans nicht sprechen, sondern von individuellen Entscheidungen, weil
jede Generation Sachen für sich wieder neu entdeckt. Zum Beispiel das Nähen von Babyausstattung. Ne? Dann werden Nähkurse gemacht. Oder dass Leute anfangen zu stricken im Erwachsenenalter und das für sich entdecken. Dass die jungen Studierenden bei uns das Gefühl haben, im Moment, dass Secondhand-Märkte oder Secondhand-Läden überall neu kommen. Aber aus der Erfahrung wissen wir, dass es die spätestens in den 70er Jahren in Deutschland, in den Großstädten überall gab.
Die späten 60er und frühen 70er Jahre kann man durchaus als Konjunkturphase des Reparierens bezeichnen. Die Gegenkultur zum Massenkonsum kam zunächst in den USA auf. Der Club of Rome prognostizierte die Grenzen des Wachstums. Im Whole Earth Catalog wurde zum Do-it-yourself animiert und der Philosoph Robert M. Piercy schrieb ein Reisebuch, das ein Motorrad in den Mittelpunkt stellte. Eine alte Honda, an der er ständig basteln musste und wollte. Hunderttausende Leser, auch in Deutschland, lernten den selten gewordenen Liebhaber des Reparierens kennen, der seinem Gefährt sogar einen eigenen Charakter zuschrieb. In Deutschland gewann in jener Zeit der Begriff Umwelt an Wert, sagt Heike Weber.
Er wird von dem englischen Begriff Environment übernommen und da startet erstmal sowas wie eine Umweltpolitik. Und tatsächlich ist diese Umweltpolitik am Anfang sehr weit verstanden. Und es gibt Anfang der 70er Jahre einige Forschungsinitiativen, die schon auch darauf schauen, auf das Reparieren oder auf die Frage Lebensdauer der Dinge.
Dennoch dominierte der Massenkonsum, befeuert durch Reaganomics und Thatcherismus. Parallel wurde das Recycling, das Wiedereinfügen nicht mehr gebrauchter Dinge in getrennte Stoffkreisläufe eingeführt. Das damit verbundene Versprechen lautete, wir können weiter produzieren und du kannst weiter konsumieren und musst trotzdem kein schlechtes Gewissen haben. Das funktioniert immer noch, die meisten Bürger machen mit. Aber
das ist natürlich eine Illusion. Recycling ist im Grunde genommen der Feind des Reparierens. Das sehen wir in vielen momentanen Entwicklungen da, wo man zugunsten von Recycling-Systemen für Altgeräte beispielsweise auf das Reparieren dieser Dinge eher verzichtet.
In den Sprachgebrauch Einzug fand der Begriff Lebensdauer. Damit werde Technik anthropomorphisiert, sagt Heike Weber.
Als wäre sie etwas Menschliches und hätte so etwas wie eine Lebensdauer. Technik an sich verschleißt, wird alt, aber was wir ja mit Lebensdauer meinen in dem ganzen Bereich von Innovations- und Marketingtheorien ist, dass ein Produkt auch dann alt wird, weil neue technische Entwicklungen gekommen sind, die es alt aussehen lassen.
Oder nur, weil es neue Moden gibt. Im Bereich der Kleidung habe sich da der Begriff Fast Fashion eingebürgert, merkt Heike Derwans an.
Also Kleidung, die sehr billig in sehr großer Masse, sehr schnell für aktuelle Trends hergestellt wird. Wenn man sich darüber versorgt, dann sind wir für eine Tüte Kleidung, die uns vielleicht von oben bis unten komplett einkleidet, bei weniger Geld als für ein ordentliches Essen. Da zeigt sich, dass das für eine Reparatur nicht mehr in Frage kommt.
Es soll ja auch gar nicht. Es wird mit der sprichwörtlich heißen Nadel genäht. Schnell, oberflächlich. Heike Derwans bezieht sich auf englische Studien, wenn sie von in der Kleidung eingebauter Obsoleszenz, von geplantem Verfall spricht. Das Resultat ist Wegwerfkleidung. Auch bei technischen Geräten haben Nutzer oft das Gefühl, dass sie geplant auf eine recht kurze Lebensdauer hingebaut wurden. Doch so ohne weiteres will Heike Weber dem nicht zustimmen. Vor allem dem Produzenten allein die Schuld zu geben, gezielt sogenannte Sollbruchstellen einzubauen, geht ihrer Meinung nach fehl. Konsumenten seien quasi Komplizen.
Sie sind nicht völlig naiv und machen sich keine Gedanken darum, wie lange diese Waschmaschine, die sie kaufen, halten wird. Oder dieser PKW. Sie machen sich darum Gedanken.
Und das wissen auch die Produzenten und produzieren in diesem Sinne. Sie leben schließlich in Symbiose mit den Konsumenten. Und trotzdem sollte dieses Verhältnis verändert werden, sollte größere Transparenz herrschen seitens der Hersteller und ein Mehr an Nachdenken über die Nutzungsdauer der Dinge seitens der Konsumenten.
Diese Debatte um die geplante Obsoleszenz, die ist wichtig. So Seiten wie Murks, nein, danke sind wichtig, um auf Fehlstellen hinzuweisen, die auf jeden Fall bestehen. Aber noch wichtiger ist die Debatte, dass wir alle uns über diese Frage von Lebensdauer der Technik Gedanken machen und uns selber zugeben, dass wir Technik bestimmte Lebenszeiten zumessen und manchmal nach 2 Jahren denken, wir wollen ein neues Handy haben. Nicht, weil das Handy kaputt ist, sondern weil das Neuere schneller zu sein scheint, mehr Datenvolumen hat und so weiter und so fort.
Womit eine neue Art des Reparierens ins Spiel kommt, die nicht zuletzt mit der Vielzahl der inzwischen in angestauten Krisen zu tun hat. Ein gemeinsames Reparieren von Alltagsdingen. Es findet in offenen Werkstätten und Reparaturcafés statt. Einige dieser Cafés hat Dr. Sigrid Kannengießer von der Uni Bremen näher untersucht. Die Kommunikationswissenschaftlerin hat deren Betrieb lange beobachtet und Organisatoren, Helfende wie Hilfebedürftige befragt. Motive, an den Veranstaltungen teilzunehmen, gab es einige. Kritik am Konsum, Wertschätzung von Objekten, aber auch finanzielle Notlagen bei Arbeitslosen, Studierenden und älteren Leuten.
Ein Interviewpartner ist zum Beispiel mit seinem Radiogerät in einer Reparaturveranstaltung gewesen und hat 2, 3 Wochen kein Radio zu Hause gehabt, hat betont, wie sehr er das vermisst hat und dann aber eben auch hervorgehoben, dass er jetzt bis zu der Reparaturveranstaltung warten musste, bis er es kostenlos reparieren konnte mit entsprechender Unterstützung und das auch muss, weil er sich kein neues Gerät leisten kann.
Um das Angebot einer kostenlosen Dienstleistung geht es jedoch nicht in erster Linie.
Sondern es geht letztendlich darum, dass die Helfenden die Expertise, also Reparaturkenntnis haben, dass sie diese Expertise weitergeben, dass sie erklären, wie das Reparieren funktioniert und die Personen eben auch selber tätig werden sollen. Es zeigte sich in den Beobachtungen, dass das nicht immer aufgeht, dieses Ziel, also dass oftmals tatsächlich für Personen repariert wird, als dass die immer eingebunden werden.
Was der Selbstermächtigung, die Dinge wieder selbst in den Griff zu bekommen, von vornherein Grenzen setzt. Neugier am Reparieren wird dennoch geweckt. Eine von hunderten Städten, in denen regelmäßig Reparaturcafés stattfinden, ist Oldenburg. Auch hier hat Sigrid Kannengießer recherchiert. Eines fand in einer Szene-Kneipe statt, die zumeist jüngeres Publikum aus dem linken Spektrum frequentiert. Doch dann gingen die Initiatoren eine Kooperation mit dem Oldenburger Theater ein, das eine Probebühne in einer Fußgängerzone betreibt.
Und da explodierte quasi diese Veranstaltung. Also während in diesem kleineren Café immer eine kleinere Gruppe da war, waren dann in den Veranstaltungen in der Fußgängerzone manchmal über 400 Personen an einem Tag da. Das Reparaturcafé wurde über mehrere Ebenen dann angeboten, die eigentlich auch ganz schön die verschiedenen Bedeutungen wiedergespiegelt haben. Also im unteren Bereich wurde Kaffee und Kuchen angeboten. In der mittleren Etage gab es das Reparaturangebot. Und dann gab es noch eine dritte Etage, wo es eher um Kunstprojekte gingen, die im Rahmen des Reparierens angeboten wurden.
Womit ein Grundzug dieser Cafés an sich deutlich wird. Es geht weit mehr als um das Reparieren eines einmal erworbenen Gegenstandes. Emphatisch ausgedrückt, es geht auch um die Reparatur der Gesellschaft.
Die Personen nehmen auch an diesen Veranstaltungen teil aus sozialen Aspekten, weil sie gleichgesinnte Menschen treffen wollen, deren Ziele sie teilen und weil sie sich zugehörig fühlen. Also man kann tatsächlich mit Max Weber ganz klassisch die Reparaturcafés auch als Orte oder Veranstaltungen für Vergemeinschaftungen verstehen.
Was in Zeiten des Kaufens im Internet von großer Bedeutung sei, betont Sigrid Kannengießer. Um konsumieren zu können, müsse man eigentlich keinen Fuß mehr in den öffentlichen Raum setzen. Sie erfuhr in Gesprächen aber auch von der Ambivalenz, dass eine konsumkritische Haltung weder Fernreisen noch eine Vielzahl an Dingen, also mehrere Fernseher im Haushalt, Handys oder Tablet und Notebook neben dem Desktop-Computer ausschließen muss.
Viele der Teilnehmenden verweisen auf ihre Verortung in der Konsumgesellschaft, dass sie sich dem Konsum gar nicht ganz entziehen können, wenn sie nicht gesellschaftliche Aussteiger werden möchten.
In dieser Zwickmühle steckt nicht nur der Einzelne, sondern stecken auch die Reparaturcafés an sich.
Auch wenn die Anzahl wirklich extrem gestiegen ist, findet das Reparieren immer noch in einer Nische statt, ist eine Nischenhandlung und keine Praxis, die sich jetzt in der Konsumgesellschaft so einfach durchgesetzt hat oder so einfach durchsetzen wird.
Die Kulturen des Reparierens und die Wegwerfgesellschaft, das war ein Beitrag von Christian Vorberg. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Mehr Wissenschaft gibt's im Deutschlandfunk morgen wieder um 16.35 Uhr in unserer Sendung Forschung aktuell. Die Musik kam heute Abend vom Omer Klein Trio Und nach den Nachrichten geht's hier weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt des Pianisten Florian Weber. Noch einen angenehmen Abend. Im Studio war Carsten Schröder.